Wir haben uns gestern mit dem ersten Teil des Buches Hiob beschäftigt, mit den Kapiteln 1 und 2, wo uns Hiobs anfängliches Glück und dann vor allem Hiobs Unglück beschrieben werden. Wir fahren fort und kommen zum zweiten Teil dieses Buches, zum längsten Teil, zu jenem Teil des Buches, der uns am meisten entmutigt, wenn wir mit diesem Buch arbeiten. Es geht wahrscheinlich den meisten so, mir ging es wenigstens so, als ich das erste Mal das Buch Hiob las, hatte ich nein, du gehst höre nie auf. Und als ich vielleicht ein halbes Jahr später wieder am Buch Hiob war und das zweite Mal durchlas, hatte ich immer noch den Eindruck, es hört nicht auf. Und als ich ein Jahr darauf wieder zum Buch Hiob kam, war es wieder einfach ein Marathon. Und so mit heraushängender Zunge hat man sich dann durch diese Kapitel geschleppt und man hatte den Eindruck, die drehen sich im Kreis. Nun, dass die Länge dieser Kapitel und die Länge der Reden, der Argumente und Gegenargumente sind tatsächlich ein Abbild der Ratlosigkeit des Menschen vor diesem Geschehen. So entspricht also die Form auch dieses Teils dem Dilemma, in dem sich Hiob befindet und der Ratlosigkeit, in der sich auch seine Freunde befinden. Nun, wir wollen doch versuchen, diese Kapitel 3 bis 31 zu verstehen. Und wenn wir Geduld haben, lesen und wieder lesen und darüber nachdenken, dann erleben wir es immer wieder, wie uns Gott ein Buch, das uns lange verschlossen war, wie er es mit einem Mal öffnet und dann scheint es uns doch viel einfacher als vorher. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, jetzt in dieser Stunde die Hauptgedanken dieser Kapitel euch so weiterzugeben, dass ich euch im Verständnis helfen kann. Nun, wir lesen zunächst im Kapitel 3 die ersten 12 Verse. Hiob Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen jener Tag, sei Finsternis nicht, frage Gott nach ihm droben, und nicht erglänze über ihm das Licht. Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen, Gewölk lagere sich über ihm, es schrecken in Tagesverfinsterungen. Jene Nacht dunkel ergreife sie, sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monde komme sie nicht. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar, es trete kein Jubel in sie ein. Verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureizen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung, sie harre auf Licht und da sei keines, und nicht schaue sie die Wimpern der Morgenröte. Denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen, Mühsal nicht verborgen vor meinen Augen. Warum starb ich nicht von Mutterleibe an, kam aus dem Schoße hervor und verschied? Weshalb kamen Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich sog? Ja, das ist der gleiche Hiob, von dem wir eben noch gelesen hatten, dass er vor Gott niederfallend bekannt hatte, dass Gott, wenn er uns Gutes gebe, dass er auch das Recht habe, uns Bitteres zuzuteilen. Der gleiche Hiob, von dem wir gesehen haben, wie er unter diesen wütenden Schlägen Satans in seinem Glauben festblieb. Wie konnte der gleiche Mann so in solche Sprache verfallen? Mir scheint, dass es dafür nur eine Erklärung gibt. Bei Hiob war inzwischen der Glaube eingebrochen. Er mochte sich nicht mehr im Vertrauen unter Gottes Hand zu demütigen. Sein Glaube war eingebrochen, aber ich beeile mich zu sagen, sein Glaube hatte nicht aufgehört. Gott wird es nie zulassen, dass bei seinen Erwählten der Glaube aufhört. Und wir erinnerten uns gestern an Petrus, dessen Glaube auch einbrach. Und der Herr sagte zu diesem Petrus, ja, dass sein Glaube einbrechen würde und dass er darum den Herrn verleugnen würde, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und es war die Fürbitte des Herrn, die dafür sorgte, diese Worte des Herrn und die Fürbitte des Herrn und nachher der Blick des Herrn, der Herr, der Petrus anschaute, welche dafür sorgten, dass Petrus nicht unterging in seinem Kummer und nicht von Verzweiflung überwältigt wurde und so endete wie Judas. Ja, der Glaube Hiobs ist eingebrochen. Dies zu bewirken, ja, dass unser Glaube sogar aufhöre, das ist das Ansinnen des Satans mit all seinen Versuchungen. Denn wo wir nicht im lebendigen Vertrauen vor Gott stehen, vermögen wir Gott nicht untertan zu sein. Wo wir nicht glauben, nicht vertrauen, können wir Gott nicht gefallen. Wo wir nicht glauben, wird unsere alte Natur, wird das Fleisch die Oberhand haben. Und das Fleisch ist der Gesinnung nach Feindschaft wider Gott. Es kann Gott nicht untertan sein. Es muss sich gegen Gott auflehnen. Unser Fleisch ist so. Das steht in Römer 8, in den Versen 6 bis 8. Was heißt Glaube? Glaube heißt, auf all das vertrauen, was Gott in seinem Wort über sich gesagt hat. Gott hat uns in seinem Wort geoffenbart, dass er Licht ist. 1. Johannes 1, Vers 5. Gott ist Licht. Das bedeutet, dass Gott nichts Böses tut, nichts Verkehrtes tut, nichts Ungereimtes tut, nicht tun kann. Gott handelt nie wider seine Verheißungen. Gott kann nicht lügen, sagt Paulus im Titusbrief im Kapitel 1 im Vers 3. Sodann sagt uns Gott, Gott ist Liebe. Das bedeutet, dass alles tun ein Ausdruck seiner Liebe ist und das Wohl der Seinigen im Auge hat. Paulus sagt im Römerbrief, an den wir wiederholt erinnert worden sind, Römer 8, Vers 28, in einem Kapitel, das genau die Situation umschreibt, in der ein Hiob war, in der wir als Gottes Kinder, als Gottes Geliebte sind. Wir sind Gottes Geliebte, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist nur noch nicht offenbar geworden. Wir sind erlöst, aber wir harren noch des Tages der Erlösung des Leibes. Wir harren des Tages der Verherrlichung, der Offenbarwerdung des Heiles Gottes und der Söhne Gottes. Und wir gehen durch eine Welt, in der die Sünde eingedrungen ist und den Tod und damit Tränen und Leiden und Schmerz hineingebracht hat. Und das führt uns oft in solche Umstände und Zustände und Situationen, dass wir oft nicht einmal wissen, wie und was wir beten sollen. Das sagt Paulus in Römer 8, im Vers 26, wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wir wissen uns nicht zu erklären, woher und warum solche Dinge uns befallen. Und wir wissen darum oft nicht, wie wir beten sollen, aber etwas wissen wir die ganze Zeit. Das steht im übernächsten Vers in Römer 8. Also in Römer 8, 26 steht, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Und in Römer 8, 28 steht, wir wissen aber. Was wissen wir? Das wissen wir die ganze Zeit. Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und darum wissen wir. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Zu welchem Guten denn? Das sagt der nächste Vers. Zu dem Guten, dass Gott es sich vorgesetzt hat, die Seinen dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu machen. Diesem Guten, dem höchsten Guten, das es geben kann, diesem Guten muss alles dienen. Denn welche er zuvor erkannt hat, diese hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Hat Gott sich das vorgesetzt mit dir und mit mir? Sind wir seine Kinder? Dann hat er sich vorgesetzt, uns dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu machen. Hat er sich das aber vorgesetzt, dann wird er das auch an uns wirken. Dann wird er solche Mittel verwenden, die unfehlbar dieses Ziel verwirklichen werden. Und dazu gehört auch das, was hier ein Hiob erfährt. Leiden. Wir haben gestern diesen Vers gelesen in Jakobus Kapitel 5, Vers 11, wo uns Jakobus sagt, dass das Ende Hiobs uns Verständnis gibt darüber, wie Gott ist. Gott ist die ganze Zeit nicht ein Gott, der die Seinen vergessen hat und dem, das Ergehen der Seinen gleichgültig ist, sondern voller Barmherzigkeit, voll innigen Mitgefühls, also Liebe. Jakobus 5, 11 lesen wir diesen Vers noch einmal. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Und dieses Ende beweist, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Also Gott ist Liebe. Gott versucht niemanden zur Sünde. Das sagt Jakobus in Jakobus 1, Verse 13 bis 15. Alles, was Gott uns zuteilt, ist vollkommen und ist gut. Das sagt Jakobus gleich in den nächsten Versen. Jakobus 1, Verse 17 und 18. All das zusammengenommen bedeutet, dass Gott uns nie über Vermögen versucht, sondern er wird uns immer so führen und solches über uns verhängen, dass uns der Ausgang offen bleibt. 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Hiob sieht eine Zeit lang den Ausgang nicht, und uns geht es oft auch so. Wir sehen den Ausgang nicht. Und wenn dann unser Glaube einbricht, dann wird's finster. Dann wird's finster. Solange Hiob glaubte, Gott ist Licht, Gott ist Liebe, solange er dem vertraute, konnte er Gott anbeten und hatte Friede im Herzen. Jetzt vertraut er nicht mehr. Und die Finsternis, ja, die Verzweiflung, verschlingt ihn. Bedenken wir, was Hiob hier sagt. Er wünscht, dass der Tag seines Empfängnisses, da er empfangen wurde, aus der Reihe der Tage gestrichen würde. Welch ohnmächtiges Begehren! Wie unmöglich ist so etwas! Genauso ohnmächtig ist alles Aufbegehren gegen Gottes Fügen und Schicken. Es ist einfach ohnmächtig. Der Glaube macht uns blind, der Unglaube macht uns blind und der Unglaube macht uns auch töricht. Hiob verflucht seinen Tag. Warum verflucht er seinen Tag? Weil ihm das Leben, das gegenwärtige Leben, Schmerz bereitet, weil es ihm nicht mehr behagt. Nun, unser gegenwärtiges Ergehen ist ein schlechter Gradmesser für den Wert des Lebens. Hiob hat seinen Tag ganz sicher nicht verflucht, dass es ihm gut ging. Er verflucht seinen Tag, weil es ihm so ergeht, wie es ihm ergeht. Nun, was ist es denn, das dem Leben seinen Wert gibt? Nicht unser gegenwärtiges Ergehen. Nicht das gibt dem Leben seinen Wert. Der Glaubende weiß es, und Hiob wird wieder dazu kommen, es zu glauben und zu erkennen. Die Herkunft unseres Lebens gibt ihm den Wert. Gott hat es uns gegeben. Zweitens, die Zukunft unseres Lebens gibt uns seinen Wert, das, wozu Gott uns bereitet hat. Der Glaube erkennt das. Der Glaube erkennt genau das. Gott hat mir das Leben gegeben und Gott hat mich zu seinem Kind gemacht, zu einem hohen und zu einem hohen Ziel bestimmt. Und darum danken wir Gott jeden Tag dafür, dass er uns das Leben gegeben hat. Deshalb, dass er uns das Leben gab und dass er dafür sorgte, dass wir in diesem Leben ihn, seinen Sohn und in ihm das Heil erkennen durften. Darum danken wir ihm jeden Tag. Ja, Hiob wünscht, nicht geboren worden zu sein. In den nächsten Versen wünscht er sogar zu sterben. Todessehnsucht. Todessehnsucht ist immer in dieser Weise, wie sich hier bei Hiob äußert, wenn einer nicht mehr leben will, lieber sterben möchte und sogar Gott bittet, nimm mich doch weg. Es ist eine Form der Auflehnung gegen Gottes Wege. So schlimm uns das Leben auch erscheinen mag, ist es nie eine Ursache, den Tag unserer Geburt zu verwünschen. Wir lesen im Neuen Testament von einem einzigen Fall, wo der Herr Jesus selber sagt, dass es besser gewesen wäre, nicht geboren worden zu sein. Das sagt der Herr nur von Judas. Matthäus 26, Vers 64. Das ist der einzige Grund. Und solange ein Mensch noch lebt und noch einen Odem in der Nase hat, ist es gut, dass er geboren wurde. Erst wenn er den Sohn Gottes verworfen hat, endgültig verworfen hat, und darum von Gott wird verworfen werden müssen, erst dann kann man sagen, wie von einem Judas, dann wäre es ihm besser, nicht geboren worden zu sein. Matthäus 26, 24. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Weh aber jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Lesen wir noch die Verse 20 bis 26 aus diesem Kapitel 3. Warum gibt er den mühseligen Licht und Leben denen, die bitterer Seele sind, die auf den Tod harren und er ist nicht da und die nach ihm graben mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich freuen bis zum Jubel Wonne haben, wenn sie das Grab finden? Dem Mann, dessen Weg im Verborgen ist und den Gott eingeschlossen hat ringsum. Denn gleich meinem Brote kommt mein Seufzen und wie Wasser ergieß ich mein Gestöhn. Denn ich fürchtete einen Schrecken und er traf mich und vor dem mir bangte, das kam über mich. Ich war nicht ruhig und ich rastete nicht und ruhte nicht, da kam das Toben. Schon zum zweiten Mal lesen wir hier, warum, wie bereits im Vers 11, so noch einmal im Vers 20, warum gibt er den mühseligen Licht? Und im Vers 12 steht, weshalb kamen Knie mir entgegen? Neunmal verwendet Hiob dieses Wort. Neunmal fragt er Gott, warum? Hier in Kapitel 3, Vers 11, Kapitel 3, Vers 20, 7, 20 und 21, in 10, 18, 13, 14 und 24, Kapitel 21, 7 und Kapitel 24, 1. Gott wird nicht auf ein einziges Warum antworten. Nicht auf ein einziges. Und das ist etwas, das mich immer wieder ratlos machte bei diesem Buch Hiob. Ich fand immer die Antwort Gottes eine Enttäuschung, muss ich ehrlich sagen. Ich fand sie immer enttäuschend. Zwar eindrücklich, wie Gott redet von der Schöpfung, aber ich begriff das nicht. Ich dachte, das ist doch gar keine Antwort. Hiob hat überhaupt keine Antwort bekommen. Auf seine Fragen, auf seine Verwirrung, seine Ratlosigkeit. Nein, Gott wird ihm nicht antworten, nicht auf ein Warum. Gott ist Gott und er schuldet uns nicht Rechenschaft. Und er wird nicht darauf eingehen. Er geht nicht darauf ein. Gott geht nicht darauf ein. Sonst müsse er aufhören, Gott zu sein. Und wir wären an der Stelle Gottes und das wird nie passieren, nie. Nein, Gott wird anders antworten, aber doch so antworten, dass Hiob die richtige Antwort bekommt. Aber davon morgen mehr. Noch ein Ausdruck, und dann fahren wir fort, aber noch ein Ausdruck hier aus dieser ersten Klage Hiobs. Er beklagt sich darüber, dass Gott ihm seinen Weg verborgen hat, Vers 23. Er sei der Mann, dem Gott den Weg verborgen hat und den Gott eingeschlossen hat, ringsum. Ja, er ist wirklich eingeschlossen, ringsum eingeschlossen. Es bleibt Hiob nur ein Weg offen, das ist der Weg nach oben, das ist der wahre Königsweg. Das ist auch der Ausweg von 1. Korinther 10, 13. Das ist der Ausweg, den Gott uns bereitet hat, in jeder Drangsal, in jeder Prüfung, in jeder Not. Der Weg zum Herrn selbst. Aber ehe Hiob diesen wahren Königsweg nach oben gehen kann, muss er sich zuerst demütigen. Es geht also zuerst abwärts. Dann Kapitel 4. Im Kapitel 4 und im Kapitel 5 haben wir nun die erste Rede von einem der drei Freunde Hiobs. Diese drei Freunde, die haben von Hiobs Not gehört und ihnen ist das nicht gleichgültig. Sie leiden mit Hiob, sie sitzen sogar 7 Tage neben ihm und reden nicht. Größere Anteilnahme kann man kaum zeigen. Und sie begreifen auch, Hiobs Kummer und Not ist jetzt so groß, jetzt können wir gar nichts sagen, jetzt dürfen wir gar nichts sagen. 7 Tage lang schweigen sie. Sie zeigen damit, dass sie so viel Mitleid und Anteilnahme erweisen, wie man von einem Menschen nur erwarten kann. Und doch werden gerade die drei Freunde Hiobs, die Hiob helfen wollen, sie werden Hiobs Not und Hiobs Pein nur vergrößern. durch ihren Unverstand. Sie werden seine Pein nur vergrößern. Sie werden ihn quälen mit ihren Aussagen, mit ihren Behauptungen. Aber auch diese drei sind von Gott gesandt. Von Gott gesandt. Die sind nicht zufällig gekommen. Und hätte Gott nicht gewollt, dass sie kommen, hätte Gott sie gar nicht kommen lassen. Das hätte Gott wohl vermöcht. Vermocht. Aber er wollte, dass diese drei Freunde kamen, und so muss Hiob an diesen dreien auch das lernen, wirklich das lernen, dass nur einer da ist, wirklich nur einer, der Hiob kennt, der mit Hiob empfindet. Das ist sein Gott. Menschenrettung ist wirklich eitel. David sagt das im Psalm 60, im letzten Vers. Schaffe Rettung, Menschenrettung oder Menschenhilfe ist ja eitel. Es ist wirklich so. Diese Reden und Gegenreden Hiob, sie beginnen also mit Hiobs Klage und darauf antwortet Eliphas, dann redet wieder Hiob, nachher auf Hiobs Rede antwortet Bildad und daraufhin redet Hiob wieder und auf diese dritte Rede Hiobs antwortet Zophar. Das geht also sehr gesittet vor sich. Das nur nebenbei gesagt, wir können hier an Hiob und an seinen Freunden auch vieles lernen. Und wir sehen hier, wie man offensichtlich im Altertum sehr viel zivilisierter war, als wir heutzutage. Man verstand es, sich an die Regeln des Anstands zu halten. Und schön der Reihe nach redete jeder. Zuerst redete Eliphas und er redet immer zuerst. Man kann diese Reden in drei Zyklen aufteilen. Und zwar geht es jedes Mal so, Hiob redet, dann antwortet Eliphas. Und dann redet Hiob wieder, entgegnet auf das, was Eliphas sagte, und auf das antwortet wiederum Bildad, dann redet wiederum Hiob und dann wieder Zophar. Dreimal geht das so, immer in der gleichen Reihenfolge. Man hält sich also an die Regeln des Gesprächs, fällt einander nicht ins Wort. Und da müssen wir uns einfach sagen lassen, dass wir in dieser Sache ganz erbärmlich zu kurz kommen und uns immer wieder vergreifen an den einfachsten Regeln des Anstands. Dass es bei uns meistens darum geht, wenn man nicht gleicher Meinung ist, dass man einfach versucht, den anderen in den Boden zu reden und ihn kaum ausreden lässt, ihm ins Wort fällt und ihm das Wort aus dem Mund nimmt und so weiter. Also hier können wir wirklich etwas lernen. Nun, wenn man jetzt den Aufbau dieser Kapitel vor sich hat, dann stellt man eine Unregelmäßigkeit fest. Nämlich in folgender Weise, in der dritten Runde, und ich habe das bewusst so, also für mich so überschrieben, erste Runde von Reden und Gegenreden, zweite Runde von Reden und Gegenreden, dritte Runde von Reden und Gegenreden. Es sind wie Kampfrunden. Nachher läutet der Gong, kommt die zweite Runde. Bei der dritten Runde eine Unregelmäßigkeit, nachdem Eliphas geantwortet hat, Bildad geantwortet hat und dann Zophar dran wäre zu reden, redet Zophar nicht mehr. So stellen wir also fest, dass Hiob als Sieger hervorgeht. Man muss das einmal so feststellen, er ist der Sieger, er behält das letzte Wort. Und diese ganze lange Diskussion, sie endet mit einem langen Monolog Hiob. Er ist also vor seinen Freunden, kann er sich behaupten, und er kann eigentlich widerlegen, was sie alles über ihn sagen. Er kann das mit plausiblen Gründen widerlegen, dass alle ihre Behauptungen und Voraussetzungen, auf der sie ihr Urteilen aufbauen, falsch sind. Es gelingt ihm. Er ist wirklich der Sieger in der Diskussion und doch ist ihm nicht geholfen. Denn Hiob ist am Ende dieser langen Auseinandersetzungen genauso ratlos und sitzt noch genauso in der Finsternis. Und daraus lernen wir wieder etwas, dass uns auch dann nicht geholfen ist, wenn wir in der Diskussion die besseren Argumente gehabt haben und als Sieger hervorgegangen sind. Es ist uns damit nicht geholfen. Es ist uns allen nur geholfen, wenn wir in der richtigen Beziehung zu Gott stehen oder in die richtige Beziehung zu Gott gebracht worden sind. Darum muss es immer gehen. Und das vergessen wir fast immer. Fast immer vergessen wir das. Da geht es darum, dass wir Recht haben, unseren Standpunkt vertreten und den anderen mit Argumenten aus dem Feld schlagen. Und sogar noch gewinnen. Und niemand hat gewonnen. Und darum hat Hiob nach diesen langen Reden hatte den Dienst Elihus nötig. Und das ist ein Zeichen, dass Gott wirklich an Hiob denkt. Er hat die ganze Zeit einen Elihu bereit gehabt. Und dort, wo weder Hiob noch seine Freunde etwas mehr zu sagen wissen, ist der Augenblick da, dann schickt Gott den Elihu. Und Elihu versteht es so zu reden, dass Hiob in die Verfassung gebracht wird, wo er endlich Gottes Stimme hören kann. Und dass seine Freunde die Stimme Gottes hören können. Und dann werden sie wieder zu Gott in die richtige Beziehung gebracht, alle zusammen. Nun lass uns jetzt noch einiges beachten, was die Freunde Hiobs und was Hiob sagen. Es ist sicher bekannt, das wird einem nach einem ersten Lesen des Buches deutlich, dass die Freunde Hiobs Ergehen beobachten und aus dem Ergehen Hiobs auf etwas schließen, das sie gar nicht wissen können. Die haben Hiob nicht sündigen sehen, sie haben an ihm keine Sünde gefunden, aber sie schließen einfach, Hiob muss gesündigt haben. Hiob muss verborgene Sünde in seinem Leben haben, sonst erginge es ihm nicht so. Und die drei Freunde Hiobs, die beteuern diesen Standpunkt in sehr uniformer Weise. Wenn man die Reden der drei Freunde miteinander vergleicht, dann stellt man fest, dass sie einmal die gleichen Grundwahrheiten, alle drei wiederholen, und auch in der Art, wie sie reden, im Aufbau ihres Arguments einander auffällig gleichen. Nun, alle drei beteuern zu Beginn ihrer Rede, Gott ist gerecht, wer will dem widersprechen? Zweitens, Gott straft die Sünder, wer will dem widersprechen? Drittens, Gott segnet die Gerechten, ja, das glaubt jeder, das glaubt auch Hiob. Aber sie sagen, oder sie wollen damit sagen, Gott ist gerecht und wenn er straft, dann straft er nur jemanden, der es seiner Sünde wegen verdient hat. Also das, was Hiob befällt, ist Gottes gerechte Strafe seiner Sünde wegen. Und mit ihren Worten erpressen sie Hiob schier. Wir müssen versuchen, uns in die Lage Hiobs zu versetzen. Lesen wir einige Sätze aus Kapitel 4, aus der Rede des Eliphas. Kapitel 4, Eliphas der Temaniter antwortete und sprach, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen, doch die Worte zurückzuhalten, wer vermöchte es, siehe, du hast viele unterwiesen, und erschlaffte Hände stärktest du, den Strauchelnden richteten deine Worte auf und sinkende Knie hast du befestigt. Doch nun kommt es an dich und es verdrießt dich, es erreicht dich und du bist bestürzt. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht? Das ist schon eine erste rhetorische Frage, die Behauptung des Eliphas vorbereitet. Er will also damit schon sagen, mit deiner Gottesfurcht ist nicht so weit her. Vielleicht war er gar nie so weit her mit deiner Gottesfurcht, wie man hätte meinen können aus seinen Worten. Und dann Vers 7, gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen, wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Und hier wird es deutlich, was Eliphas damit sagen will. Du wirst geschlagen, du bist daran vertilgt zu werden, weil du kein Rechtschaffener bist und kein Unschuldiger bist. Und dann Verse 17 bis 20. Sollt ein Mensch gerechter sein als Gott? Also er nimmt gewissermaßen Hiobs mögliches Argument schon vorweg, aber halt Hiob. Also behaupte nicht deine Gerechtigkeit. Willst du gerechter sein als Gott? Maße dich doch so etwas nicht an zu sagen. Sollt ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner, als der ihn gemacht hat? Man kann mit Wahrheiten über Gott und über den Menschen kann man wie es Eliphas und seine Freunde hier tun, jemanden auch erschlagen. Nun, es könnte ja passieren, dass ich den Eindruck habe, mir fehlen 10 Franken in der Geldbörse oder 10 Mark. Und dann rechne ich mir schon aus, aha, ich habe doch da gesehen, mein Sohn, der war da, nachher kam er nach Hause und dann hat er so Sachen in so ein Heft in der Hand gehabt, hat er das Geld dafür gehabt, hat er sich das besorgt. Und dann habe ich mir schon ausgedacht, aha, er hat das Geld genommen. Und dann wird mein Sohn krank. Dann setze ich mich zu ihm ans Bett. Dann reden wir miteinander. Dann sage ich, Gott ist allwissend. Und Gott ist heilig. Und Gott richtet Sünde. Und Gott segnet Gehorsam. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, vergibt uns Gott. Rückt das Geld heraus. Ja, man kann jemanden erpressen mit lauter biblischen Wahrheiten. Wenn man davon überzeugt ist, er hat es genommen und sie waren davon überzeugt, Hiob, du hast gesündigt. Gott ist gerecht. Der Mensch ist immer gegenüber Gott unrein. Willst du gerechter sein als Gott? Tue Buße, bekenne deine Sünde und dann wird Gott dich wieder segnen. Das sagt er nämlich nach in Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 8. Ich jedoch würde Gott suchen. Das ist ja sonst ein guter Rat. Ist doch ein guter Rat. Ich würde Gott suchen. Aber Eliphas will sagen, suche Gott, bekenne deine Sünde und dann geht es dir wieder gut. Das meint er mit Gott suchen. Nun, wenn wir das bedenken, dann lösen sich einige Probleme, die wir vielleicht mit den Reden der Freunde Hiobs haben. Sie sagen ja sehr viel Gutes, sie sagen fast nur Richtiges, nicht immer Richtiges. Wir werden gleich noch ein Beispiel dafür sehen, wie sie Dinge sagen, die nicht stimmen. Aber sie sagen fast nur Richtiges und doch ist das, was sie sagen, verkehrt. Doch sagen sie Verkehrtes damit aus. 2 Beispiele, welche das sehr schön demonstrieren. Hiob Kapitel 5. Verse 12 und 13. Hier sagt Eliphas über Gottes Handeln, der zunichte macht die Anschläge der Listigen, ihre Hände führen den Plan nicht aus, der die Weisen erhascht in ihrer List und der verschmitzten Rat überstürzt sich. Das kommt uns bekannt vor aus dem Neuen Testament. Paulus zitiert das im Neuen Testament und sagt, wie geschrieben steht. Er zitiert es also als eine göttliche Wahrheit. 1. Korinther 3, Vers 19. 1. Korinther 3, Vers 19. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen erhascht in ihrer List. Und hier zitiert er niemanden anders als Eliphas den Themaniter. Das ist also wahr. Nur, was will Eliphas damit sagen? Er will damit sagen, Hiob, du kannst noch so listig sein und dich herauszureden suchen, es nützt nichts, Gott wird dich überführen. Und dann sagt Eliphas noch etwas, das später von Salomo zitiert wird und nachher wird zum Schreiber des Hebräerbriefes zitiert. In Hiob Kapitel 5, Vers 17. Siehe glückselig der Mensch, den Gott straft. Oder den Gott zurechtweist. So verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Das wird von Salomo zitiert. Oder wenn es nicht zitiert ist, dann sagt Salomo doch fast wörtlich das Gleiche. Sprüche 3, Vers 11. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn und lass dich seine Zucht oder Züchtigung nicht verdrießen. Und im Hebräerbrief in Kapitel 12 lesen wir, Hebräer Kapitel 12, Verse 4 und 5, ihr habt noch nicht wieder die Sünde ankämpfend bis aufs Blut widerstanden und habt der Ermahnung vergessen, die zu euch spricht, als zu Söhnen. Mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Was ist aber der Unterschied? Es ist ein ganz großer Unterschied zwischen dem, was der Schreiber des Hebräerbriefes sagt und zwischen dem, was Eliphas sagt. Eliphas will doch Folgendes sagen. Hör mal hier, ob Gott schlägt dich, weil du gesündigt hast. Du hast aber eine Chance, das zu erkennen, bekenne es, kehre um und nachher wird alles wieder gut werden. Also du hast gesündigt, darum schlägt dich Gott. Darum züchtigt er dich. Was sagt der Schreiber des Hebräerbriefes? Ihr werdet gezüchtigt, weil ihr gesündigt habt? Nein, weil Gott euch liebt. Und weil er euch liebt, hat er auch ein großes Ziel für euch bestimmt. Ihr sollt seiner Heiligkeit Teilhaftigkeit werden, also ihm gleich werden, letztlich. Das ist das Ziel, das Gott für seine Kinder bestimmt hat. Nun, die Empfänger des Hebräerbriefes, die brauchten genau dieses Wort der Ermunterung, des Trostes, der Stärkung, denn sie litten viel. Sie erlitten manches von ihren jüdischen Freunden, von jüdischen Verwandten, die noch an der Religion der Väter festhielten. Sie aber hatten zum Glauben gefunden an Jesus von Nazareth als den Messias. Und dann haben ihnen ihre Brüder zugesetzt, hart zugesetzt. Sie haben erlebt, wie diese Hebräerchristen, wie ihnen ihre Güter geraubt wurden, steht in Hebräer 10. Den Raub ihrer Güter haben sie hingenommen, manches erlitten. Und dann kamen die Juden und sagten, seht ihr, das ist Gottes Strafe, weil ihr dieses große Übel begangen habt und den Glauben der Väter verraten habt und jetzt diesem selbsternannten Messias nachläuft. Und ihnen schreibt nun der Schreiber des Hebräerbriefes, nein, nicht weil ihr gesündigt habt, erleidet ihr solches, sondern das ist ein Beweis dafür, dass Gott euch liebt, dass ihr seine Kinder seid. Er will also damit genau das Gegenteil sagen von dem, was Eliphas sagen will. Wir merken also an den Reden Eliphas und an den Reden seiner Freunde, dass es nicht nur darauf ankommt, was man sagt, sondern es kommt auch darauf an, wem man es sagt und mit welcher Absicht man es sagt. Zwei Stellen dazu aus dem Buch der Sprüche, Sprüche 15, Vers 23. Sprüche 15, Vers 23. Da steht, ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Ein Wort zu seiner Zeit. Und noch eindringlicher, mit einem schönen Vergleich, Sprüche 25, 11. Sprüche 25, 11. Goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Ein Wort zu seiner Zeit, ein Wort, das genau passt, wie goldene Äpfel in einer silbernen Fassung, genau aufeinander abgestimmt. Nun, was erreichen die Freunde Hiobs mit ihrer Voraussetzung, die sie sehr gut und eindringlich auch präsentieren? Hiob habe gesündigt, Gott strafe ihn und er müsse Buße tun, sonst werde er runtergehen in seiner Sünde. Sie erreichen damit nur, dass Hiob seinerseits sich immer mehr auf seine Position versteifen muss. Er kann ihnen ja nicht recht geben. Er kann ja nicht sagen, es stimmt, ich habe gesündigt, nur damit seine Freundin ihn in Ruhe lassen. Oder damit sie denken, er sei doch kein Heuchler. Sie halten ihn für einen Heuchler. Ja, was soll er tun? Soll er sagen, ich bin ein Heuchler? Dann ist er einer, wenn er es sagt. Und so muss er darauf bestehen, ich habe nicht gesündigt. Und er hat recht. Gott selber sagt, wir haben das gestern Abend gesehen in Kapitel 2, dass er ohne Ursache angetastet worden ist. Nun, je deutlicher Hiob seine Gerechtigkeit in dieser Frage, also seine Schuldlosigkeit an seiner Not beteuert, umso stärker und umso heftiger verurteilen ihn seine Freunde. Und das führt dann dazu, dass Hiob sich anstacheln lässt und hinreißen lässt zu Worten, wo er weit über das hinausgeht, was er sonst wahrscheinlich gesagt hätte. Also, dass er dann Dinge sagt, Gott hat mir mein Recht gebeugt, sagt er dann sogar. Er sagt dann Dinge, für die er sich nachher schämen wird und wo er seine Hand an den Mund legen wird und bekennen muss, dass er über Gott geredet hat in einer Weise, wie man nicht darf. Ja, so haben also seine Freunde, die ihm helfen wollten, ihn nur noch mehr in die Finsternis gestoßen, ihn gequält, statt ihn getröstet. Und daraus wollen wir auch lernen, dass wir wirklich Gottes Hilfe, Gottes Befähigung nötig haben, um mit dem rechten Wort zur rechten Zeit wirklich helfen zu können. Es genügt nicht, ganz einfach die richtigen Lehrsätze parat zu haben. Es genügt nicht. Nun, wir können zwar, was die Freunde betrifft, sagen, ja, sie konnten ja nicht wissen, dass Hiob unschuldig war. Das stimmt, das konnten sie nicht wissen. Das ist wirklich wahr. Wir wissen es, weil wir ja lasen in Hiob Kapitel 1 und 2, dass er gerecht ist und kein Heuchler ist. Und dass Gott ihn ohne Ursache angetan hat. Das wussten seine Freunde nicht. Und das können wir ihnen auch nicht zum Vorwurf machen, dass sie es nicht wussten. Sie konnten es nicht wissen. Aber das müssen wir ihnen zum Vorwurf machen, dass sie behaupteten zu wissen, was sie nicht wissen konnten. Sie konnten überhaupt nicht wissen, ob Hiob im Verborgenen gesündigt hat. Sie hatten ja nichts gesehen. Sie wussten wirklich nichts. Und es ist ganz einfach verboten, jemandem etwas zu unterstellen, das man nicht weiß. Das ist so verboten wie Diebstahl und wie Ehebruch. Genauso verboten. Und das ist doch ein Verbot, das wir sehr häufig übertreten. Wenn man gegen Verbotstafeln fährt, dann gibt es ganz sicher eine Kollision. Man hört ja immer wieder von Geisterfahrern. Die fahren ja auch gegen einen Verbotstafel, merken es nicht, fahren dann gegen den Verkehr. Es ist eine Frage der Zeit, wann es eine Kollision gibt. Es gab eine Kollision zwischen hier und seinen Freunden, weil seine Freunde auf einem verbotenen Weg eingeschränkt waren. Es war einfach ein verbotener Weg. Sie taten Verbotenes. Und der Herr bewahre uns davor, das Neue Testament sagt uns wiederholt, dass es nicht unsere Sache ist, den Bruder zu richten. Das heißt, seine ganze Person, sein Wesen und sein Herz, das tut Gott. Wir können Taten richten. Wenn wir sehen und hören, wie jemand etwas Verkehrtes tut und sagt, dann können wir sagen, das dürfen wir nicht tun. Das ist nicht in Ordnung. Aber wir dürfen nicht das Herz jemandes lesen wollen, das Verborgene eines Menschen lesen und deuten wollen. Das hat uns der Herr verboten. Er hat uns in Matthäus Kapitel 7 gesagt, richtet nicht. Das meint er genau da. Matthäus 7, Vers 1. Und im Jakobusbrief, dort sagt Jakobus 4, Vers 11, redet nicht widereinander, Brüder, wer wider seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, also seine ganze Person einstuft, der redet wider das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Wir werden dann heute Abend sehen, wie Elihu sich an diese Weisung hält. Und nur das dem Hiob vorhält und nur deswegen den Hiob tadelt, Dinge wegen, die Elihu gehört hat. Er unterstellt Hiob nichts,
sondern sag nur Hiob, du hast das gesagt, du hast das gesagt, du hast das gesagt. Und so darf man nicht reden.
Das ist verkehrt, was du sagtest.
Und darum kann Elihu dem Hiob auch wirklich helfen. Die Freunde Hiob, sie hätten Ursache gehabt, Hiob zu taten. Sie hätten ihm sagen können, du Hiob, wir verstehen deinen Schmerz und wir verstehen, dass du in deiner Seele voller Not und Schmerz und Bitterkeit bist, aber so darf man nicht reden, wie du vorhin redetest. Den Tag deiner Geburt verwünschen und dich so gegen Gott aufnehmen. Hiob macht das nicht.
Aber genau das haben sie nicht getan, sondern sie haben daraus geschlossen, aus allem, was ein Hiob sagt, aha, Hiob hat Sünde im Leben.
Und darum musste alles Folgende, musste zu dem führen, was wir dann sehen, dass sie aneinander geraten, es gibt eine Kollision und sie können einander nachher am Schluss nichts mehr sagen.
Alle hören auf, sie reden nicht mehr miteinander.
Jetzt noch zu den Reden Hiobs, einige Beobachtungen nur und dann schließe ich. Ich will auf Kapitel 6 hier auf zwei, drei Sätze verweisen. Hiob Kapitel 6, Verse 2 und 3. Oh, dass mein Gram doch gewogen würde und man mein Missgeschick auf die Waagschale legt allzumal, denn dann würde schwerer sein als der Sand der Meere. Darum sind unbesonnen meine Worte. Also Hiob hat selber Unbehagen dabei. Er merkt eigentlich, habe ich unbesonnen geredet. Und er versucht das jetzt seinen Freunden zu sagen, meine Not ist so groß und darum habe ich so gerufen, leg doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Aber seine Freunde gehen überhaupt nicht darauf ein. Die sind einfach in ihrer Überzeugung jetzt fest, Hiob hat gesündigt, wir müssen ihn jetzt seiner Sünde überführen. Und natürlich entschuldigt die Not Hiobs nicht seine Worte, aber die Not Hiobs erklärt solche Worte. Und da wäre eine Möglichkeit gewesen, dass sie auf Hiob gehört hätten und ihm da versucht hätten zu helfen. Aber diese Gelegenheit versäumen sie. Nun, Hiob muss dann das tun, was er tut, oder meint, er müsse es tun, seinen Standpunkt behaupten und er kann tatsächlich seine Freunde widerlegen, ich kann jetzt die Belege nicht anführen, dass es einfach nicht stimmt, dass nur die Gottlosen gestraft werden und dass die Gerechten ein langes und sorgloses Leben haben, dass es oft umgekehrt ist. Und lass uns jetzt diesen Vers noch beachten, weil ich vorhin sagte, die Freunde Hiob sagten auch einige Dinge, die verkehrt waren. Hiob 4, hier stellt Eliphas diese rhetorische Frage, Hiob 4, Vers 7, gedenke doch, wer ist als Unschuldiger umgekommen, wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? Ja, wir kennen einen, der als Unschuldiger umkam und als Gerechter vertilgt wurde, Abel. Und es sind später manche als Rechtschaffene und Unschuldige, ja gerade weil sie Rechtschaffene waren, vertilgt worden. Propheten sind gesteinigt worden, weil sie Propheten waren. Und in der Fülle der Zeit wurde der Gerechte von den Menschen umgebracht, weil er der Gerechte war. Also hier hat Eliphas offensichtlich eine ganz falsche Rechnung gemacht. Die Freunde Hiob, sie gehen davon aus, dass das Ergehen eines Menschen, die Not eines Menschen, direkt proportional ist zu seiner Sünde. Und das ist einfach verkehrt. Das wird so sein, oder wäre so, regierte der Messias auf der Erde. Regierte Gott direkt diese Erde, aber er tut es nicht. Er regiert diese Erde vom Himmel her, indirekt gewissermaßen, durch seine Vorsehung, lässt er das Böse noch gewähren, das Böse ausreifen, und in einer Welt, wo das Böse neben Gott und seinen Wegen hergeht, stimmt diese Rechnung einfach überhaupt nicht. Salomo sagt im Buch Prediger, und hier widerlegt er die These von Eliphas und seinen Freunden, er sagt, dass die Gottlosen oft und wiederholt sündigen und lange leben, Und weil Gott sie nicht alsbald richtet, deswegen verhärten sie ihre Herzen gegen Gott. Prediger 8, Vers 11. Weil das Urteil über böse Taten nicht schnell vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder in ihnen voll Böses zu tun. Es wird nicht schnell vollzogen. Also so viel nur zur Widerlegung dieser These von Eliphas. Hiob widerlegt sie mit anderen Worten. Und wir müssen sagen, das Wort Gottes gibt Hiob Recht. Und dann sehen wir, dass Hiob wirklich Erkenntnis hat über Gottes Wege. In Kapitel 26 beginnt Hiobs langer Monolog. Und der geht bis Kapitel 31. Und hier beweist Hiob wirklich Erkenntnis über Gottes Wege, dass wir sehen, Hiob war ein Mann, der von Gott selbst gelehrt worden war. Und in Kapitel 28, also wir können jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber in Kapitel 28, da gibt Hiob eigentlich den Hinweis. Da zeigt er mit dem Finger dahin, da wäre die Lösung. Denn in diesem Kapitel 28 redet er von der Weisheit. Warum redet Hiob mitten in diesem Monolog plötzlich ein ganzes Kapitel lang von der Weisheit? Offensichtlich, weil er damit sagen will, wir alle müssen doch viel größere Weisheit haben, um unser und mein Ergehen zu verstehen. Die Menschen können so vieles, sagt er. Kapitel 28, sie durchwühlen die Berge, treiben Stollen durchs Gestein, holen Verborgenes ans Licht hervor, das nicht einmal das Auge eines Adlers gesehen hat, und dringen dahin vor, wo nicht einmal der Löwe vordringen kann. All das kann der Mensch. Aber wo ist die Weisheit? Bei all seinem technischen und anderweitigen Können, er hat die Weisheit nicht, um diese Probleme seines Lebens zu erklären. Hiob 28, 12, wo ist die Weisheit? Und dann umschreibt er das sehr schön, dass der Mensch sie nicht zu finden weiß und auch wie wertvoll sie ist, dass sie wertvoller ist als aller Besitz. Und dann sagt er im Vers 28, und hier hätte er eigentlich den Schlüssel in der Hand, um für seine brennende und von Bitterkeit gesättigte Seele Linderung zu finden. Hiob 28, Vers 28. Und zum Menschen sprach Gott, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Gott kennt den Ort der Weisheit. Gott ist der, der die Weisheit hat. Und dann sagt er eben das, die Furcht des Herrn, das wäre Weisheit. Ja, Hiob hat hier den Schlüssel in der Hand. Aber er kann den Schlüssel nicht ins Schloss stecken und umdrehen. Er kann diese Wahrheit nicht auf sich anwenden. Und ist das nicht oft unser Problem genau da? Wir wissen es zwar, und wir können es nicht auf uns anwenden. Und so redet dann Hiob in Kapitel 29, 30 und 31, redet er von zuerst von seinem vergangenen Glück, von seinem verflossenen Glück, Kapitel 29, dann in Kapitel 30 von seiner gegenwärtigen Not und dann in Kapitel 31 beteuert er noch einmal in eindringlichen Worten seine Unschuld. Wir haben hier drei Bilder nebeneinander. Drei Bilder. Man nennt das auf Griechisch ein Triptychon. Also man kann das so zusammenklappen, links und rechts übereinander klappen, dann gibt es so wie ein Buch, und das kann man auseinanderfalten und dann hat man drei Bilder vor sich. Das Bild links, Hiobs verflossenes Glück. Und die Schilderung seines Glücks ist wirklich bewegend. Er anerkennt, dass er alles sein Glück Gott verdankte. Und er wäre ein Mann, der sein Glück nicht schnöde für sich beanspruchte und verprasste, sondern der ein weites Herz hatte für Notleidende. Er beschreibt in wirklich schönen, bewegenden Worten sein Glück und bekennt, dass er alles seinem Gott verdankt. Und dann Kapitel 30, sein gegenwärtiges Unglück. Was für ein krasser Gegensatz. Hier sein Glück, da sein Unglück. Hier der helle Mittag, da die finstere Nacht. Und wenn man diese beiden nebeneinander hält und noch das dritte Bild dazu betrachtet, hier beschreibt Hiob, beteuert Hiob seine Unschuld. Er sagt das immer wieder. Wenn ich das und das gemacht habe, also wenn ich, Hiob 31, Vers 9, wenn mein Herz zu einem Weibe verlockt worden ist, dann möge mein Weib für einen anderen malen. Vers 13, wenn ich das Recht meines Knechts und meiner Magd missachtete, ja, dann möge das Unglück mich ereilen. Und so weiter. So zählt er auf und kann in all diesen Bereichen seine Unschuld beteuern. Und da sitzt dieser Hiob und er weiß auf seiner Gehen keine Antwort. Eben noch hat er von der Gottesfurcht gesprochen. Wenn er Gott fürchtete, dann würde er diese Weisheit bekommen. Aber er kann das nicht auf sich anwenden. Und so sitzt er noch da, in sich gekurvt und in sich verbissen, bis Elihu kommt, von Gott gesandt. Und dieser Elihu, er kann dann Hiob dahin bringen, dass er endlich Gottes Stimme hören kann. Das bringt erst die Wende.